Hallo und herzlich willkommen beim Feinschmecker Podcast. Mein Name ist Julius Schneider und in dieser Folge ist meine Kollegin Verena Kassubeck zu Gast. Wir wollen hier ein kurzes Update zu aktuellen Gastrotrends geben. Wir sprechen über KI in der Küche, das Comeback des Messerbänkchens und auch darüber, warum sich Sommeliers neuerdings in einem Wettstreit messen. Und veganen Käse wollen wir auch verkosten. Viel Spaß beim Hören. Hallo liebe Verena, schön, dass du heute im Feinschmecker-Podcast dabei bist.
Ja, freut mich, dass ich heute dabei sein darf.
Genau, du bist deswegen dabei, weil wir über Gastrotrends sprechen, über die wir viel recherchiert haben. Und da gehört auch etwas zu und damit will ich einsteigen. Das ist ein Menü, das hört sich jetzt noch nicht so futuristisch an. Aber da steckt was anderes hinter, als man denkt. Ich lese es dir einfach mal vor und du sagst mir, was du denkst. Los geht's mit Handkäsemousse mit eingelegter rote Beete. Dann gibt's eine grüne Soße mit frittiertem Panko-Ei. Eine Cremesuppe aus weißem Spargel mit Kokosmilch. Und als Dessert haben wir einen Käsekuchen mit Äpplergelee, Apfelschaum und Hafer-Pekannussstreusel. Wie klingt das für dich? Was würdest du das bestellen?
Also das klingt für mich erstmal lecker und hört sich ganz klar nach Frankfurt an und so wirklich richtig traditionellen Gerichten, ne? Also auch kombiniert mit modernen Sachen. Aber mich würde jetzt besonders interessieren, wo gibt's das denn?
Ja, das gab's, das gibt's nicht mehr, das kann man nicht mehr verkosten, sage ich mal. Das war Teil eines Pop-ups in Frankfurt, wie du schon richtig gesagt hast. Und zwar wurde das Menü mithilfe von KI geschrieben. Mithilfe von ChatGPT, also echte Köche haben es noch gekocht, aber ChatGPT hat das Menü sich ausgedacht und es wurde gepromptet in der Richtung Frankfurter Küche mit multikulturellem Einfluss und ich finde, das hat ganz gut geklappt.
Ja, finde ich auf jeden Fall auch und das zeigt einem, was auch alles so geht, ne? Also ich finde, Handkäsemousse klingt jetzt irgendwie ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber die grüne Soße, da war ich schon gespannt drauf. Die andere Frage ist, was das so für die Zukunft von Küchenchefs heißt, ne? Also wir zeichnen ja im Feinschmecker jeden Monat den Koch des Monats aus und jährlich auch den Koch des Jahres. Und vielleicht ist das halt irgendwann ein Roboter. Also kann ja sein, ne?
Ja, oder sowas wie der Koch am Laptop, also Prompt Cuisine, dass er sich das nicht mehr ausdenkt, sondern nur noch promptet. Da kann man sich ja auf jeden Fall fragen, was das bedeutet, weil theoretisch könnte so sicher jeder alles ausdenken, irgendwie ein indisches Menü der Spitzenküche. Also dass ChatGPT hinter dem Menü steckt und nicht mehr der Spitzenkoch. Und was daraus folgen könnte, wenn man das weiterdenken würde, wäre, dass ChatGPT quasi das Rezept oder die Zubereitung und das Menü an Roboter schickt. Aber ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern, bis es soweit ist. Vielleicht wird es irgendwann so sein.
Aber sowas Ähnliches gibt es ja schon. Also in Hamburg hat der ehemalige Küchenchef von Tim Melzers Restaurant Bullerei quasi die Seiten gewechselt. Also Michael Wolf, der war da jahrelang Küchenchef, 7 Jahre, und ist jetzt Head of Culinary bei einem Unternehmen, was so Küchenroboter herstellt und Kantinen damit ausstattet.
Okay, also Restaurantküche mit Robotern oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, also nicht ganz. Also er bestimmt, was die Roboter kochen und entwickelt immer wieder neue Rezepte aus frischen Zutaten und kreiert da immer neue Gerichte. Aber jetzt halt nicht für die Spitzenküche oder Restaurants, sondern eher für Kantinen. Da gibt's ja immer irgendwie Probleme, an Personal zu kommen und auch frische Gerichte zuzubereiten. Und deswegen ist das ganz cool für diesen Bereich. Also stell mal vor, du arbeitest halt nachts im Krankenhaus und hast halt auch trotzdem Lust mal auf ein frisches Gericht. Dann sind Roboter da ja eine ganz gute Alternative, die das alles frisch zubereiten, frisch kochen und herstellen und ja, einfach auch die Gerichte in der Kantine so ein bisschen revolutionieren. Naja, aber also so ganz ohne Mensch klappt es dann doch nicht, weil bei der Essensausgabe braucht es dann schon noch den Mensch.
Ja, und wie du sagtest, anscheinend bei der Kreierung des Menüs. Kann zwar ChatGPT, aber so fein austarierte Geschmacksbilder sich auszudenken, zum Beispiel wie in der Spitzenküche, ich glaube, das ist unmöglich, also diese Komplexität dieser Gerichte zumindest derzeit sich auszudenken und dann auch von einem Roboter zuzubereiten lassen. Ich glaube, das ist schwierig.
Ja, und vielleicht schmeckt es dann auch einfach nicht, ne? Also das Abschmecken, das kann ja nur der Mensch, das kann nicht der Roboter.
Ja, oder es schmeckt einfach immer genau gleich.
Ja, das kann auch sein.
Es gibt keine Überraschung mehr. Wir haben noch mehr Thema als KI, und zwar ist eins davon auch die hohe Belastung, die in der Gastronomie herrscht. Du hast es gerade schon in der Kantine angesprochen oder an Arbeitsplätzen, wo lange gearbeitet wird, wie im Krankenhaus. Aber auch in Restaurants ist die Belastung hoch, und da setzt sich was durch, was es immer öfter gibt, und das ist das doppelte Seating.
Ja, stimmt. Dieses doppelte Seating, das ist mir auch schon aufgefallen. Das ist ja mittlerweile irgendwie ganz normal, aber ich muss zugeben, dass ich immer gerne den zweiten Slot buche, wo ich dann
mehr Zeit.
Halt, ja, genau, wo ich dann so sitzen bleiben kann, wo so Geselligkeit entsteht. Und letztens war ich auch mit Freundinnen zusammen in einem Restaurant, und da haben wir den Slot um 20.15 Uhr gebucht, was ja für so ein Abendessen auch relativ spät ist. Aber wir haben das dann voll genossen, einfach sitzen bleiben zu können.
Ja, aber ich glaube, dass vielleicht gehst du einfach unter der Woche essen, weil ich glaube, das doppeltes Seating hat sich noch nicht so ganz durchgesetzt, weil da ist das Problem, glaube ich, schon noch höher, dass die Tische nicht gebucht werden. Und deswegen gibt es auch sowas wie dynamische Preisanpassungen, was bedeutet, dass unter der Woche die Plätze einfach günstiger sind oder die Menüs günstiger sind als am Wochenende.
Ah, okay. Also ist das dann einfach diese dynamische Preisanpassung, dass man montags bis donnerstags halt viel weniger zahlt, und am Wochenende müssen sie dann raufschlagen, weil wahrscheinlich auch die Nachfrage viel höher ist, am Wochenende essen zu gehen als unter der Woche.
Ja, genau. Und es gibt ja auch schon Restaurants, die das machen. Zum Beispiel das Nobelhart und Schmutzig in Berlin. Da ist es freitags und samstags teurer als unter der Woche, und die Nachfrage ist höher, genau, wie du schon sagst. Also ich gehe auch manchmal unter der Woche essen, und ich sehe, dass es voll ist. Also scheint es zu funktionieren. Vielleicht ist es auch wegen dem guten Essen.
Könnte man meinen. Aber jetzt mal ein ganz anderes Thema, apropos Essen gehen. Was mir noch so aufgefallen ist, in immer mehr Restaurants gibt es jetzt diese Messerbänke. Das war mal in den 70er Jahren und war vor allem dazu da, die Tischdecke nicht schmutzig zu machen. Und jetzt liegen halt nicht mehr verschiedene Bestecksets auf dem Tisch, sondern nur ein Besteckset und diese Messerbank. Das ist natürlich erstmal viel nachhaltiger, und zweitens fällt irgendwie dieses Besteckchaos auf dem Tisch weg. Aber ich beobachte auch immer, dass die Menschen damit überfordert sind. Die wissen gar nicht mehr, was eine Messerbank ist.
Ja, mir würde es ähnlich gehen, glaube ich. Die sind ja auch manchmal, das ist einfach ein Betonklotz oder ein schön geschnitztes Stück Holz, was dann auf dem Tisch neben dem Teller liegt. Aber bei uns gab es das tatsächlich, wenn meine Mutter große Essen gemacht hat, dann wir hatten so silberne, sehr lange Dackel. Und da wurde dann auch das Besteck abgelegt. Das hört sich jetzt so fancy an, war es aber gar nicht. Aber daher kannte ich das auf jeden Fall, und deswegen ist mir das ein Begriff. Aber was mir auch aufgefallen ist, dass immer häufiger ein Löffel serviert wird und nicht mehr Messer und Gabel. Also so eine richtige Wohlfühlköche, so sind die Gerichte dann noch konzipiert, dass man alles auf einmal auf den Löffel kriegt und den vollen Geschmack hat. Also das auch in Spitzenhäusern setzt sich sowas durch, wo man vielleicht eher so einen Reigen an Besteck erwarten würde, aber es ist gar nicht mehr so.
Aber die legen da dann nur einen Löffel hin, oder hast du einfach ein bisschen zu viel The Taste geguckt?
Nee. Aber ich war ja zum Beispiel letztens beim Leon Hofmockel in Köln, der ist Küchenchef im La Société, und den habe ich auch drauf angesprochen, weil es lag tatsächlich nur ein Löffel und ein Messer neben den Tellern. Und er meinte, würde da noch eine Gabel liegen, würden die Leute einfach den Löffel ignorieren und Messer und Gabel essen. Und was bleibt übrig? Die ganze Soße. Und das geht halt gar nicht.
Nee, überhaupt nicht, weil die Soße ist doch bei jedem Gericht irgendwie das Beste. Und da kann ich ihn irgendwie schon verstehen, dass er gesagt hat, okay, da müssen wir einfach eine Methode finden, wie wir die Gäste auch irgendwie, ja, nicht erziehen, aber ihnen zeigen, okay, so geht's auch. aber das erinnert mich jetzt irgendwie weniger an Sterneküche, sondern an so richtig deftige Gerichte wie Eintöpfe oder eine Kalbsachse mit ganz viel Soße. So halt wie im Gasthaus, ne?
Aber ich glaube, das urige Wirtshaus mit den knarzigen Holzbänken, die hätten wahrscheinlich eher Messer und Gabel am Start und das deftige Essen. Aber die Gasthäuser, die gibt es ja auch mittlerweile in den Großstädten mit sehr, sehr guter Küche. Und das ist gar nicht mehr nur vom Land zu finden. Sieht dann natürlich anders aus, aber das Konzept ist eigentlich das gleiche.
Ja, stimmt. Es gibt auch halt immer mehr vegetarische Küche in solchen modernen Gasthäusern, nenne ich sie mal, die so richtig kreativ ist und die man im Gasthaus eigentlich so gar nicht erwartet.
Mhm. Ja klar, die passen sich dem Geschmack der Großstädter auch an oder den, ja, das ist ein Trend, ist es ja gar nicht mehr. Vegetarische Küche ist fast ein Muss. Also.
Auf jeden Fall. Und also manche entwickeln auch vegane und vegetarische Menüs, also komplett. Zum Beispiel das Tisk in Berlin oder das Gasthaus Walz in München. Da findet man eigentlich immer vegetarische Gerichte, die man sich dann zu so einem ganzen Menü zusammenstellen kann. Und wie du gesagt hast, das ist halt kein Trend mehr. Das ist eine Entwicklung. Und das sagt auch Wiki Sawat immer.
Den musst du vielleicht kurz erklären für unsere Hörerinnen und Hörer. Was ist das? Wer ist das? Was macht er?
Ja, also Ricky ist der Küchenchef vom Seven Swans in Frankfurt. Das ist das einzige vegane Restaurant mit einem Stern in Deutschland. Und er und sein Team denken Lebensmittel halt einfach ganz neu. Der arbeitet weder mit Gewürzen noch mit irgendwelchen Ersatzprodukten, sondern einfach mit hochwertigen Lebensmitteln und macht sich da wirklich Gedanken drüber, wie er die verwenden kann. Und der sagt eben, dass vegane Ernährung gar kein Trend mehr ist, sondern halt eine Entwicklung. Und ich habe dazu auch mal eine Zahl rausgesucht. Also 390 vegane Restaurants gibt es mittlerweile und 2013 waren es erst 75.
Okay, krass. Ich hätte man mich so gefragt, ich hätte mehr geschätzt, dass es mehr gibt, aber es handelt sich ja um rein vegane Restaurants und da könnte das, oder wahrscheinlich stimmt die Zahl. was man daran auf jeden Fall sieht, ist, die Zahl geht nach oben, es ist eine stetige Entwicklung. Und was dazu ja auch passt, man sieht es an den Wirtshäusern, also wenn die durchdachte vegetarische Gerichte servieren und nicht einfach nur so, weil wir es müssen, vielleicht Spaghetti mit Tomatensauce, ist das in der Spitzenküche auch schon längst angekommen und muss einfach da sein, weil die Nachfrage wird steigen. Was du ja gerade meintest, Ricky bietet ja vegane Menüs an, ohne Ersatzprodukte. Und wenn man in den Supermarkt geht, dann sieht es aber ganz anders aus. Also Wurst, Fischersatz oder Käse, der früher als Analogkäse bezeichnet worden wäre, den kaufen die Leute und das läuft auch.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich kann mich auch noch an den Aufschrei zum Analogkäse auf der Pizza erinnern. Das war ja ganz groß in den Medien. Aber ich glaube, das lag auch daran, dass die Leute überhaupt nicht wussten, dass da Analogkäse auf der Pizza ist. Und heutzutage haben wir ja diese Ersatzprodukte ja auf einem ganz anderen Level. Da gibt es super hohe Qualitätsunterschiede. Und auch super viele Alternativen einfach, ne? Also jetzt ein Startup aus Berlin entwickelt gerade Käse, der mithilfe von Mikroorganismen Milcheiweiß produziert. Und das wird dann mit pflanzlichen Fetten vermischt und dann werden noch Enzyme hinzugefügt. Natürlich weiß ich nicht ganz, wie das funktioniert, aber daraus entsteht halt wirklich richtiger Käsebruch. Und das kann dann ganz normal weiterverarbeitet werden.
Also Hartkäse, Frischkäse.
Ja, alles. Also das ist dann wirklich echter Käse, aber halt ohne tierische Erzeugnisse. Und das braucht dann auch gar keine Ersatzprodukte.
Ja, super spannend. Weil das, was es jetzt gibt, also was ja auch schon in den Manufakturgedanken hineingeht, sind ja vegane, ich sag mal Käsealternativen, die aus Rohstoffen hergestellt werden, die wir schon kennen. Zum Beispiel handgemachte Käse, die dann auch mit Edelschimmelpilzkulturen versetzt werden aus veganen Käsereien. Und zufälligerweise haben wir einen Käse hier aus einer Käserei in Oldenburg, die veganen Käse herstellt und die dafür Cashewkerne nutzt. Und ich würde sagen, wir probieren den jetzt mal.
Oh ja, voll gerne.
Genau, er sieht aus wie ein Camembert, weißer Edelschimmel außen. Innen hat er einen orange-roten Streifen, weil das ist die Sorte Kami heißt es, glaube ich, mit Mediterrano, also mit mediterranen Aromen.
Also sieht erstmal aus wie ein normaler Camembert, würde ich sagen. Optisch kein Unterschied, oder?
Ja, wenig. Vielleicht die, ja.
Ja, dann müssen wir mal probieren.
Wir probieren einfach mal. Danke.
Ja, also wenn man ihn jetzt probiert, schmeckt man sofort den Unterschied, da die Konsistenz einfach eine andere ist. Der zergeht sofort auf dem Mund und hat nicht so den Widerstand, sondern ja, die einzelnen Cashew-Elemente, die wahrscheinlich ja, von
bisschen
dem...
Bisschen grisselig so.
Ja, auf jeden Fall. Also lecker, würde ich sagen. Auch schön salzig, also ein bisschen Tiefe hat er schon. Aber mit Käse nicht zu vergleichen.
Genau, ich glaube auch, das ist eher eine eigene Produktkategorie als jetzt Käse. Auch wenn er so aussieht, er sieht wirklich aus wie Camembert. Und ich muss sagen, die Rinde von der Textur her, das ist das, was dem am nächsten kommt.
Ja, auf jeden Fall. Er schmeckt auch ein bisschen streng, wie Käse halt so schmeckt, ne?
Ja, das war super spannend. Wir wechseln jetzt wieder das Thema. Und zwar gehen wir zu Getränken. Über Essen haben wir jetzt viel geredet. Und da wollte ich dich einfach mal fragen, ist dir irgendwas aufgefallen in der Getränkeszene?
Ja, also das Sommelier-Battle ist mir aufgefallen. Das bieten immer mehr Bars an. Und zwar bekommen die Gäste alle das gleiche Menü. Und da betteln sich dann so richtige Top-Sommeliers. Und zu jedem Gang reichen sie jeweils ihren Wein, den sie zu dem Essen kombinieren würden. Und die Gäste können dann entscheiden, okay, der Wein hat mir besser geschmeckt. Und am Ende gewinnt dann halt einer von den Sommeliers.
Die kriegen zwei verschiedene Wein-Pairings.
Genau.
Okay.
Ja, und sowas gibt es dann in der Barrique zum Beispiel in Bremen, im Kinnfels Kitchen in Hamburg oder in der Weinzentrale in Dresden. Und ich stelle mir das Ganze eigentlich ziemlich lustig vor. Und ja, am Ende ist man wahrscheinlich richtig doll betüdelt, weil man ja immer zwei Weine zu einem Gang bekommt. Ja.
Ja, ich glaube auch, das funktioniert nur mit Wein mit Alkohol. Aber mittlerweile gibt es auch super viele antialkoholische Alternativen auf dem Markt und auch richtig, richtig gute. Es gab ja auch mal eine Zeit, da war es schwierig, war eher so, ging so Richtung Essignote, die fermentierten Getränke, aber mittlerweile hat sich da viel getan. Zum Beispiel Jörg Geiger ist einer der berühmteren Vertreter dieser Branche.
Ja, und der macht das ja auch schon Ewigkeiten. Mhm. Also seit 2013 ist er dabei und hört halt nicht auf, auch seine alkoholfreien Getränke weiterzuentwickeln. Der hat super viele Priseccos aus alten Obstsorten. Und der verwendet dazu Gewürze, Kräuter und Blüten und gibt den Getränken damit so eine Tiefe, die halt nicht ein einfacher Fruchtsaft auch hergeben könnte. Und ich muss sagen, ich liebe seinen Schaumwein-Champagner-Bratbier, ne? Der reift dann so drei Jahre im Hefelager. Und immer wenn ich den auf irgendeiner Karte im Restaurant sehe, dann muss ich den bestellen. Und das ist für mich so ein Weihnachtsgetränk tatsächlich auch. Also den gönne ich mir dann zu Weihnachten gerne.
Mhm. Karte ist ein gutes Stichwort, weil ich diese Firma kennengelernt habe in einem Restaurant in Hamburg. Die hatten Muri auf der Karte als nicht alkoholische Begleitung, beziehungsweise Low Alcohol, also mit ganz, ganz wenig Alkohol. Und das ist eine Firma, die kommt aus Kopenhagen. Und die machen irgendwie eine ganz eigene Kategorie von fermentierten Getränken. Und zwar basiert deren Getränk auf viel auf Kefir, also fermentiert mit Kefir. Und das ist ein Cuvée aus verschiedenen Elementen. Da kommt sowas zusammen wie Johannisbeerwein mit Quittenkefir und Jasmintee und Quas aus Waldmeister, und das vermischen die dann so zusammen, dass es was ganz Eigenes wird und irgendwie auch was total Besonderes, was ich so vorher nicht getrunken habe. Und ja, das fand ich auf jeden Fall super.
Ja, und ich glaube, Kefir in diesem Kontext habe ich jetzt bisher auch noch gar nicht oft gehört. Also die meisten setzen halt immer noch klassisch irgendwie auf die Obstsorten, aber Kefir bringt nochmal eine ganz andere Geschmacksvielfalt da rein. Und dann in Kombination mit diesen verschiedenen Tees auch, also stelle ich mir sehr lecker vor.
Ja, die haben auch leicht geräucherte Elemente da drin. Das ist ja irgendwie schon was Spezielles. Was mir sehr gut geschmeckt hat, ist alles mit Kohlensäure versetzt, aber ja, auf jeden Fall was Besonderes.
Und wir haben hier auch mal ein Obst-Prosecco mitgebracht von der Obstkälterei von Namen. Die haben verschiedene Fruchtseckos und wir haben hier Apfelquitte. Und den würde ich jetzt einfach mal probieren.
So. Auf jeden Fall, den machen wir auf.
Sehr gut.
Nummer eins.
Dankeschön.
Was haben wir denn eigentlich hier? Ich muss mal.
Ja, das ist Apfelquitte. Und ich finde, dass der schon fruchtig riecht, aber.
Quitte kommt durch, auf jeden Fall.
Ja. Ich finde, was immer mehr Produzenten schaffen, dass das halt nicht so pappsüß ist. Also man kennt diese fruchtigen Alternativen von Sekt, die es schon immer gibt, die dann einfach wirklich nur Fruchtsaft sind. Aber da schmecke ich jetzt auch so ein bisschen Tiefe raus.
Ja, super erfrischend, super Säure. Ne, ist echt gut und eine coole Alternative zu Sekt oder Champagner. Das war doch ein schöner Abschluss. Ich glaube, wir machen noch die Flasche leer.
Auf jeden Fall.
Und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Das war wieder eine Folge des Feinschmecker-Podcasts. Mehr spannende Geschichten aus der Welt des Genusses gibt es jeden Monat neu im Magazin und natürlich auch auf feinschmecker.de.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.